Schönen guten Morgen. Ihr seid so weit weg. Ich habe gerade von ganz weit ein Video zugeschickt bekommen. Ganz gerade ist es gekommen, nämlich vom Mulugeta. Aber soweit ich gesehen habe, geht es da um meine Hochzeit. Ich dachte, er hätte jetzt von Kaffa was geschickt. Das habe ich am Freitag von ihm was gekriegt. Da hat er sich nochmal ganz herzlich bedankt. Gesagt, es sind über 8.000 Euro insgesamt zusammengekommen für das Projekt in Kaffa, wo ja mehrere Gemeinden mittlerweile schon begonnen wurden. Sie haben da jetzt die Fundamente fertig, sie haben die Wellbleche aufgestellt, also das Haus steht, Boden, das ist alles noch nicht, aber es geht da voran. Er bedankt sich nochmal ganz, ganz herzlich für alle Unterstützung, für alle Liebe und ja, schätzt das sehr. Ja, ich fahre am 17. März bis 31. März. Falls jemand nichts zu tun hat, ein Abenteuer sucht, kann er gerne mitkommen. Gut, heute Morgen, also wir machen jetzt weiter mit Daniel. Es ist ein paar Monate her, da hatten wir über das Kapitel 9 mal kurz gesprochen. Und heute kommen wir zu Kapitel 10. Ich möchte mal da anknüpfen, wo wir heute Morgen dieses Lied gesungen hatten, dafür steht das Kreuz. Und da hieß es unter anderem Rettung zur rechten Zeit. Rettung zur rechten Zeit. Und wir hatten ja schon ein Beispiel von Karl Otto, so eine Rettungssituation. Elia möchte sterben, ein Engel kommt und er rüttelt ihn da wach. Dann macht er dann zweimal und der gute Mann wird gestärkt und kann seinen schweren Dienst weitermachen. Es gibt eine Reihe von solcher Berichte in der Bibel. Rettung zur rechten Zeit. Hagar, das ist das, was wir auch kennen. Sie hatte schwerste Auseinandersetzung mit ihrer Herrin, mit Sarah. Die machte sie ständig fertig und runter. Die Frau war völlig verzweifelt, flieht, geht Richtung Wüste. Und dann heißt es, dort fand sie der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, das ist mal ganz besonders, das ist Gott selber, und er spricht mit ihr und daraufhin kehrt sie um. Dieses Reden, das, was dieser Engel des Herrn ihr sagte, hat ihr genügend Kraft gegeben, diese schwere Situation jetzt auszuhalten. Es hatte sich ja äußerlich nichts geändert. Die Sarah war bestimmt nicht besonders nett, als dann endlich die Magd zurückkommt. Gab also weiter Probleme. Wir sehen das aber auch bei Jesus, als es bei Jesus nicht mehr weiterging. 6 Wochen hatte er gefastet, nahe am Sterben, also nach 6 Wochen, da geht nicht mehr viel. Und dann heißt es, Engel dienten ihm. Die müssen irgendwas gemacht haben, dass er das überstanden hat, und dann auch wieder zurückkam und nicht gestorben ist. Im Garten Gethsemane, Jesus wieder dem Tode nah. Seine Seele war ganz nah am Tod. Über die Jünger war ein seltsamer Schlaf gekommen, eine Kraftlosigkeit, dass sie dort lagen, obwohl, ja, das war ja keine Situation, wo man normalerweise schläft. Aber da war keine Kraft mehr. Die liegen da, wie in einem tiefen Schlaf. Aber eins kriegen sie noch mit. Ein Engel stärkte Jesus. Und das musste ausgereicht haben, dass er dann wieder aufsteht und diesen schweren Gang geht. Heute in Kapitel 10 haben wir wieder eine Begegnung mit einem Engel. Dieser Engel heißt Gabriel Wir hatten den schon in Kapitel 8 gehabt, wir haben ihn in Kapitel 9 gehabt, wir haben jetzt die Kapitel eigentlich 10, 11 und 12, das ist eine Einheit. Der Engel Gabriel hat eine Botschaft. Daniel begegnet diesem Engel und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Und zwar passiert das im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Da wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart. Ein Wort wurde ihm offenbart. Also Daniel ist zu diesem Zeitpunkt etwa knapp 85. Ja, alter Mann. Ja, Karl Otto fühlt sich angesprochen. Fast 85. Also so ein Karl Otto. Aber der stand noch voll im Leben, dieser Mann. Man nannte ihn, ja, ich, Entschuldigung, das hätte ich so nicht sagen sollen. Natürlich stehst du auch voll im Leben. Aber der war beruflich unglaublich gefordert. Man nannte ihn noch Belshazzar. Also sein heidnischer Name, weil er in einem heidnischen Kontext hier unterwegs war. Er war jetzt in der Position des obersten Verwaltungsbeamten des Persischen Reiches. Drittes Jahr des Perserkönigs Kyros, ganz am Anfang eines lange herrschenden Weltreiches der Perser. Drittes Jahr. Und da wird ihm ein Wort offenbart. Und das Wort ist wahr. Es war also jetzt nicht irgendwie so, naja, so eine Privatangelegenheit. Es geht hier um die Wahrheit. Etwas Besonderes, etwas Wichtiges. Das Wort ist wahr und es handelt von einem großen Kampf. Die meisten Übersetzungen haben leider nicht Kampf, sondern Trübsal, Schwierigkeiten, aber da steht tatsächlich ein Zawa, der Kampf, ein Krieg, eine schwere Auseinandersetzung. Manche Übersetzer kommen damit nicht klar und denken, ja, das Wort passt nicht, aber doch, es passt. Der Herr Zebaot, Zawa, dasselbe Wort. Und wir haben schon mehrmals von diesem Kampf gelesen. Und das, was ihm jetzt offenbart wird, ist Wahrheit und es handelt von einem großen Kampf, eine große Auseinandersetzung. Und einen Teil dieses Kampfes schauen wir uns heute an. Daniel achtete auf diese Worte und er bekam Verständnis durch eine Vision. Die Sache mit dem Verständnis lag ihm schon lange auf dem Herzen. Es sind jetzt insgesamt 15 Jahre etwa vergangen. Und in diesen 15 Jahren hatte Gott mehrmals, also es ist das vierte Mal, diesem Mann Daniel Visionen gezeigt. Das fing an mit dem, was wir in Kapitel 7 lasen, dass er wie in einer Traumvision etwas gesehen hatte. Damals hat er es nicht verstanden, er war ziemlich fertig. Dann zwei Jahre später, in jener Zeit war noch Belshazzar König. Das war im dritten Jahr Belshazzar, das war schon lange zurück. Da war dann Gabriel zum ersten Mal gekommen, hatte ihm gesagt, du sollst Verstehen und Verständnis lehren. Also du sollst das, was ich dir jetzt sage und zeige in dieser Vision, sollst du verstehen und du sollst es anderen weitergeben. Es vergehen wieder viele Jahre, wir kommen zu Kapitel 9. Daniel betet, wir haben dieses Gebet gelesen letztes Mal. Und dann kommt wieder Gabriel, hatte ihm wieder gesagt, Ich bin gekommen, damit du verstehst und du sollst Verständnis lehren. Kommt leider in den Übersetzungen nicht rüber, aber es tatsächlich geht es darum, du sollst Verständnis vermitteln. Und jetzt haben wir die letzte Erscheinung, eine Vision. Daniel achtet wieder darauf, was da gesagt wird, und jetzt bekommt er Verständnis durch die Vision. Jetzt fängt er an zu verstehen. Das war deshalb wichtig, weil, ja, erkläre ich hinterher. Jetzt fängt er an, in der Ich-Form zu reden, das ist ein persönlicher Bericht. Und er sagt, in jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Warum trauert der Mann? Ich meine, der hatte ja einen Job, der hatte ja Verantwortung. Er hatte viel Arbeit, aber er trauerte. Da war etwas, was sein Herz belastete. Und zwar ging es darum, das werden wir später sehen in dem Gespräch mit Gabriel, er wollte Verständnis für diese Visionen haben. Das hatte ihn jetzt 15 Jahre begleitet. Und er verstand nicht, Herr, was willst du mir sagen? Was ist Sache? Und die äußere Situation Israels war ja immer noch katastrophal. Die Stadt zerstört. Der Tempel lag in Schutt und Asche. Vor 2 Jahren hatte es so ein Edikt gegeben von Kyros, der sagte, ja, geht zurück, baut wieder den Tempel und betet für mich. Aber da war nichts passiert, nicht wirklich was. Ein paar waren zurückgegangen, aber es ging nicht voran. Und Daniel versteht immer noch nicht, Herr, was willst du mir sagen? Diese Visionen, die Gott ihm zeigte, das war nicht seine Privatangelegenheit. Er hatte ja auch Bedeutung für das Volk Israel. Das wissen wir aus anderen Quellen, aus Hesekiel, wo er auch erwähnt wird, wo Gott sogar diesen Mann erwähnt, den Daniel. Drei Wochen trauert er. Er aß keine leckeren Speisen. Ja, es ist ja so eine Trauerfastenzeit, wo man auf was besonders Leckeres verzichtet. Also Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Okay, hatte mal auf die Steaks verzichtet, kein Wein getrunken, alles nicht so schlimm. Aber ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Also Körperpflege war auch 3 Wochen lang mal ausgesetzt. Eine Form von Fasten. Egal, es ging ihm darum, da war eine Traurigkeit in ihm, da war ein Verlangen, er wollte verstehen. Und 3 Wochen hat er sich Zeit genommen. Und er war damals am Fluss, an dem großen Fluss Tigris. Als die 3 Wochen um waren. Und zwar war das am 24. Tag des 1. Monats. Irgendwann im Herbst ist der 1. Monat im Persischen. Da ist er in diesem Fluss Tigris. Und da passiert etwas. Er sieht, er schaut auf, hebt seine Augen auf und er sieht und schaut plötzlich, sieht er dort einen einzelnen Mann. Ein Mann, ein einzelner Mann. Der hatte ein leinenes Gewand an. Leinen, das, was die Priester trugen. So, ihr kennt Jutebeutel, ne? So eine Farbe ungefähr. Das war auch eine ein bisschen bessere Kleidung, trug man schon mal als Untergewand. Und dieser Mann hat so ein leinenes Gewand an. Nichts Besonderes. Aber um seinen Lenden hatte er einen Gürtel aus feinstem Gold. Gold aus Ufas, aus Ophir. Spezial, also Feingold. Ganz besonders. Sein Körper war wie ein funkelnder Edelstein. Ein Topas. Chrysolith, Übersetzungen wissen nicht genau, man weiß das nicht genau, aber es war ein, wie ein Edelstein, funkelnd, leuchtend. Sein Angesicht war wie ein Blitz, hell. Seine Augen wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße wie poliertes Kupfer. Und der Klang seiner Stimme war wie der Klang einer großen Volksmenge, als wenn da so ein ganzes Stadion anfängt zu sprechen, zu singen. Das war schon gewaltig. Ich, Daniel, sah diese Vision alleine. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht. Ja, da waren Männer dabei. Ja, wenn der Innenminister unterwegs ist, da sind die Bodyguards dabei. Und er war ja zum obersten Verwaltungsbeamten des Perserreiches gemacht worden. Also er hatte da wirklich eine ganz, ganz, ganz hohe Stellung. Und wenn der unterwegs war, und er war jetzt hier am Tigris unterwegs, als das passierte, die Fastenzeit war vorbei, da waren natürlich Leute dabei. Aber diese Männer, die bei mir waren, sahen diese Vision nicht. Es fiel aber ein furchtbarer Schrecken auf sie. Die spürten was. Und sie flohen und sie verkrochen sich. Angst, unheimlich. Sie merkten da plötzlich etwas. Ich, Daniel, blieb allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Das muss das muss schon gewaltig gewesen sein, dass diese Männer, ohne es zu sehen, nur diesen Schrecken spürten, dass sie flohen, die verkrochen sich, die hatten ja die Aufgabe, den Mann wahrscheinlich zu beschützen, zu begleiten. Ja, die waren ja nicht spazieren gegangen, wahrscheinlich. Und ich sah alleine diese gewaltige Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir. Seltsam. Er sieht in dieser Vision diesen Mann und wir merken, das war kein Mensch. Der sah aus wie ein einzelner Mann, aber ganz anders. Und das Ergebnis ist, das war wie die Kraft wurde aus ihm rausgesogen. Es blieb keine Kraft in mir. Und meine Herrlichkeit war wie zerschlagen. Brockhaus übersetzt, meine Gesichtsfarbe wurde totenbleich. Ja, da steht eigentlich wörtlich meine Herrlichkeit, meine Schönheit, meine Ausstrahlung. Und das macht auch Sinn. Schaut mal, hier ist ein Mann von höchster Würde. War ja kein alter Tatterkreis. Ein Mann in Amt und Würde. Und seine ganze menschliche Würde zerbröselt plötzlich. Da ist nichts mehr da. Liegt wie in Trümmern. Und das wird auch weiter noch so beschrieben. Ich hatte keine Kraft mehr. Ja, dieser starke, autoritäre, also hatte eine Autorität der Mann. Und die Autorität eines Menschen, das ist seine Würde, das ist seine Herrlichkeit. So wird dieses Wort an anderen Stellen gebraucht. Da war nichts mehr. Zerbrochen. Lag wie in Trümmern. Und da geht's weiter. Dann hörte ich den Klang seiner Rede. Jetzt hört er. Jetzt hat er nur gesehen und das Sehen reichte schon aus, dass die Kraft aus ihm rausgesaugen wurde. Jetzt hört er den Klang seiner Stimme und als ich den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Gesicht. Wörtlich eigentlich, es war wie ein Tiefschlaf, ein tiefer Schlaf. Ohnmacht ist so Bewusstlosigkeit, aber das war anders. Das war vielleicht wie bei den Jüngern im Garten Gethsemane. Wie kommt es, dass die schlafen? Die wissen doch, was Sache ist. Die waren doch voller Angst. Da ging doch hier das Kopfkino bei denen rund die ganze Zeit. Verrat und alles gefährlich. Und da schlafen die. Hier auch sowas. Er hört den Klang seiner Stimme und wie ein tiefer Schlaf kommt über ihn. Er sinkt auf sein Gesicht. Mit dem Gesicht zum Boden liegt er da. Ja, da war keine Herrlichkeit mehr da. Aber schau, eine Hand rührte mich an. Wo kam die her? Wieso sieht er diese Hand? Wieso spürt er diese Hand? Also er kann nicht bewusstlos gewesen sein. Der hat was mitgekriegt. So wie ja auch die Jünger im Garten Gethsemane noch mitkriegen, was Jesus spricht. Und dass ein Engel ihn stärkte. Die Hand rührt ihn an, sodass ich zitternd auf meine Hände und Knie kam. Ja, da kniet dieser Mann auf die Hände, auf die Handflächen gestützt wörtlich, zittert am ganzen Leib. Ja, da ist keine Herrlichkeit eines großen, ja, einer Autorität mehr da. So klein, so schwach, so elendlich ist er, keine Kraft mehr in ihm, als er die Begegnung mit diesem Engel hatte. Und wir wissen, der dieses leinene Gewand trug, das ist immer der Gabriel, das wird auch gleich noch vorkommen. Das war eine Begegnung. Was muss dieser Engel für eine Kraft ausstrahlen, dass dieser große Mann, der war eine geistliche Größe, der war auch eine Staatsgröße, dass der wie ein Häuflein Elend da auf seinen Knien und Händen auf dem Boden ist. Und er sprach zu mir. Dieser Mann mit dem leinenen Gewand, dessen Körper wie ein funkelnder Edelstein war, dessen Gesicht wie ein Blitz, Augen wie Feuer, wie brennende Flammen, oder ja, flammende, brennende Fackeln. Und er spricht zu mir. Daniel, du wertgeschätzter Mann, Brockhaus übersetzt viel geliebter Mann, aber eigentlich wertgeschätzter, wertvoll, in dem zusammen, so wird das Wort normal benutzt. Ja, etwas Besonderes, etwas Kostbares. Kostbare Speisen, leckere Speisen kamen nicht in meinen Mund, dasselbe Wort. Wertgeschätzt, wertvoll. Also tolle Anrede. Wo er da so liegt, wie ein Häuflein Elend, keine Kraft mehr in ihm, wie ein Nichts vor der unsichtbaren Welt. Und als er dieser Welt gegenübersteht, und es ist ja nur der Engel Gabriel, bups, da war die Kraft weg. Da fühlte er sich nur noch elend. Und dann, Daniel, wertgeschätzter Mann, tolle Anrede. Du bist wertvoll, wertgeschätzt. Nee, ich bin völlig am Ende. Ich könnte heulen, ich möchte sterben, ich kann nicht mehr. Wertgeschätzter Mann. Mache die Worte verständlich, die ich jetzt zu dir rede. nicht verstehe die Wörter, sondern du sollst das zu verstehen gehen. Du sollst dafür sorgen, dass man das, was ich jetzt zu dir rede, verstehen kann. Dass man versteht, worum geht's überhaupt hier? Wofür sind diese Visionen? Gott, was willst du sagen? Herr Gabriel hatte das ja schon 2 Jahre vorher gesagt, als du anfingst zu beten, da ist ein Wort Gottes ausgegangen und ich bin gekommen, dieses Wort zu vermitteln. Du musst das verstehen und du sollst dieses Wort weitergeben. Aber wie kann ich ein Wort Gottes weitergeben, wenn ich gar nicht verstehe, worum geht's eigentlich? Kann ich verstanden haben, die Zusammenhänge gar nicht verstehe. Mache die Worte verständlich, die ich zu dir rede, und steh auf deinem Platz. Ja, nicht nur stell dich hin. Nein, das steht noch ganz anders da. Bokos bringt das sehr gut in der Übersetzung. Steh auf deinem Platz, steh dein Mann. Nimm deinen Platz ein, nimm deine Stellung ein, deine Aufgabe auch. Du hast eine Aufgabe. Und die besteht eben darin, diese Dinge weiterzugeben. Zunächst hat er ja nur aufgeschrieben, aber er wurde ja auch gefragt, sicherlich. Da waren ja Kontakte mit Hesekiel, da waren ja viele, die wissen wollten, wie geht's weiter mit Israel? Was ist los? Ist jetzt alles aus? Ist der Zorn Gottes so, dass es kein Israel in Zukunft mehr gibt? Gibt's noch eine Hoffnung? Was ist los? Steh auf. Mach das, was ich dir jetzt sage, anderen verständlich. Nimm deinen Platz ein. Und als er diese Worte zu mir sprach, stand ich zitternd da. Das erste Mal, als er das Reden dieses Engels hört, war es wie alle Kraft aus ihm raus, er bricht zusammen. Jetzt spricht der Engel zu ihm, und seltsamerweise, jetzt kriegt er neue Kraft. Was ist das mit dieser Kraft? Was sind das für Kräfte, die da fließen und die mit dieser unsichtbaren Welt zusammenhängen? Keine Ahnung. Aber es ist auffällig, weil das auch so im Detail beschrieben wird und er gibt ihm neue Kraft. Kennt ihr das? Manchmal fühlst du dich wie kraftlos, als wenn alles weg. Es gibt so ein seltsames Phänomen, Kirchenschlaf. Die Verkündigung fängt an und der erste Satz ist noch nicht zu Ende. Und da sind Einzelne, die fallen die Augen zu. Ja, das ist seltsam. Und wenn ich fertig bin, also ich kann das ja nur aus meiner Perspektive sagen, hier sehe ich jetzt keinen, aber guckt, ist einer eingepennt hier. Aber das ist komisch. Du fängst an und das sind manchmal immer dieselben, als wenn die Augen zu, die fallen zu, die Augen, und du bist am Ende, du hast auch nicht Amen gesagt, gehen die Augen wieder auf. Komisch. Ich habe das auch mal erlebt, längere Zeit, das ging über Monate. Ich kniete mich vor mein Bett, ich wollte beten und ich fing an zu beten und ich schlief ein. Mitten am Tag. Das ging dann so lange, bis mir die Knie irgendwo wehtaten und wurde ich wieder wach, habe schon weiter gebetet, so ein bisschen noch. Das ging monatelang, ganz komisch, ein paar Jahre her schon. Kann ich auch nicht erklären, ja warum eigentlich? Also ich bete lieber jetzt stehen, dann wenn ich dann einschlafe. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir sehen hier, da sind auch andere Kräfte. Das ist ein Kampf, wo eben nicht es um die normalen Kräfte geht. Das ist irgendwie besonders. Und jetzt rührt er ihn an und plötzlich kommt zumindest so viel Kraft, dass er zitternd stehen kann. Ja, er steht auf seinem Platz, aber zitternd. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Daniel, vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf richtetest, Verständnis zu erlangen. Ja, das war, da war in seinem Herzen ein tiefes Verlangen. Gott, ich will verstehen. Ich will verstehen. Was hast du mir über diese Jahre, 15 Jahre ging das ja, ne? Das ist die vierte Vision jetzt. Was wolltest du mir sagen? Wie kann ich das verstehen? Worum geht es denn? Vom ersten Tag, als du dich gedemütigt hattest und dein Herz darauf richtetest, zu verstehen. Da sind deine Worte erhört worden. Ja, Gott hatte das gehört. 3 Wochen lang hatte er jetzt eine Fastenzeit, eine Trauerzeit hinter sich. Aber die hatten ja schon im Grunde früher begonnen. Es hatte ihn ja schon seit Monaten, seit Jahren begleitet ihn diese Frage, Herr, was ist los? Ich verstehe nicht. Wie soll ich so etwas lehren? Was soll ich deinem Volk sagen? Wie kann ich meine Aufgabe auch für dein Volk ausführen, wenn ich nicht verstehe? Wenn die Zusammenhänge nicht verstehst, wenn du im Dunkeln stocherst, das ist schwer. Deshalb muss Gott uns manchmal Erklärungen geben, uns neue Kraft schenken, damit wir etwas verstehen und da irgendwo Klarheit reinkommt. Vom ersten Tag an sind deine Worte erhört worden. Gott hat das sehr genau gehört. Aber was ist passiert? Ich bin jetzt gekommen, um deiner Worte willen, dein Verlangen zu verstehen. Ich bin gekommen. Aber der Fürst des Königreichs von Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Er stand mir entgegen. Seltsam. 21 Tage hat es gedauert, bis dieser Gabriel, der so eine mächtige Erscheinung war, dass dieser starke Daniel, ein geistlicher Gigant, ein gestandener Mann, der bricht zusammen, da bleibt keine Kraft in ihm. Und doch musste dieser starke Gabriel 3 Wochen mit dem Engelfürsten von Persien ringen. Was war das für ein Kampf? Wie haben die gekämpft? Haben die Schwerter? Haben die, ja, was ist da los? Keine Ahnung. Wird uns auch nicht gesagt. Brauchen wir auch nicht zu wissen. Aber Gott wollte, dass wir das schon mal wissen. Die Vision handelt ja von einem großen Kampf. Und das ist ein Teil des Kampfes. Es ist ein geistlicher Kampf, der darin bestand, dass Daniel verstehen sollte und dass der Engel ihm dieses Verständnis bringen sollte, aber daran gehindert wurde. Was für ein Kampf steht oft dahinter, dass wir diesen Perspektivwechsel haben, ja, so wie das in Psalm 23, ja, du erquickst meine Seele, du hilfst mir, ja, eine neue Perspektive zu haben, das aus deiner Perspektive zu sehen. Gestärkt zu werden, Einsicht zu bekommen. Wenn wir die Dinge verstanden haben, dann ist alles viel leichter. Dann wird es plötzlich klar, ach ja, so, okay, jetzt verstehe ich. Aber diese Unsicherheit, dieses Nicht-Verstehen, dieses im Dunkeln tappen, das macht es oft so schwer. Und dieser Engel hat 3 Wochen lang Kampf, damit endlich er kommen kann, um dem Daniel die Sachen jetzt nochmal zu erklären, dass er verstehen kann und das dann weitergeben kann. Es geht um die Zukunft Israels. Es geht um diese ganze schwere Situation des Volkes Gottes. Die war wahrlich, wahrlich ganz schwierig. 3 Wochen hat er mir widerstanden. Und was passierte dann? Dann, denk mal, dann kam Michael. Michael, einer der ersten Fürsten, einer der obersten Engelfürsten. Ist nicht der oberste, aber einer der stärksten Engel, kommt um mir zu helfen im Kampf gegen den Engelfürsten von Persien. Also da haben wir den Kyros, den König von Persien, aber mit dem wurde ja nicht gekämpft, aber da ist ein Engelfürst dahinter, den man nicht sehen kann. Da ist noch etwas in der unsichtbaren Welt, ein Kampf, von dem wir keine Ahnung haben, den Gott uns hier durch die Vision bei Daniel ein Stück weit mal, ganz kurz mal hinter die Kulisse gucken lässt. Das ist wichtig, um das Weitere zu verstehen, die Kämpfe, die dann später in Kapitel 11 und 12 noch beschrieben werden. Aber zunächst mal zu verstehen, das ist ein geistlicher Kampf. Und dieser Kampf wird mit harten Bandagen gefochten. Und da sind Kräfte am Werk, von denen wir keine Ahnung haben und die Gott uns auch nicht erklärt. Da kam Michael und er hat mir geholfen. Und dadurch konnte ich überhaupt mal zu dir kommen, sagt er hier. Ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und da sind also mehrere Mächte, die da irgendwie ringen und kämpfen. Wer weiß, was da in der unsichtbaren Welt abgeht. Keine Ahnung. Wir denken ja oft in Verschwörungstheorien. Kennt ihr das, ne? Also, als ich frisch bekehrt war, da waren es die Illuminati, von denen schon mal gehört, und die Rothschilds. Und die haben die Fäden in der Hand. Und dann werden die Christen verrückt gemacht. Nein, es sind nicht menschliche Mächte. Gott hat den Plan, Gott weiß Bescheid, aber er sagt uns nicht allzu viel über diese Kämpfe. Aber sie sind da. Aber das ist nicht unser Bier. Für uns ist es wichtig zu verstehen, was Gott sagt. Und das ist schon Kampf genug. So. Jetzt bin ich gekommen, sagt er, um dir Verständnis dafür zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Darum ging es. Und das sollte verhindert werden, dass das Volk Gottes nicht weiß, was ist denn Sache? Wo geht's denn lang? Was ist denn Gottes Plan der Wahrheit? Worauf will Gott hinaus? Und deshalb dieser Kampf, um das immer wieder zu verhindern. Ich bin jetzt gekommen, um dir Verständnis zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Das ist schon mal eine Information. Also die Sache wird sich noch hinziehen. Und während er diese Dinge mit mir redete, neigte ich mein Gesicht zur Erde nieder und schwieg. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Tut mir leid. Er wird weiter gestärkt. Es wird ihm weiter einiges erklärt. Aber dass wir das vielleicht schon mal mitnehmen für heute. Vielleicht hilft euch das, wenn ihr das Gefühl habt, enorm unter Druck zu stehen, keine Kraft mehr zu haben. Es hat vielleicht auch etwas mit dem zu tun, was im Unsichtbaren passiert. Und dass dir wie die Kraft abgezogen wird. Und da muss Gott neue Kraft geben. Rettung zur rechten Zeit, dass er einen Engel schickt, dass er seine Kraft gibt. Es ist etwas Übernatürliches. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das kennt ihr aus der Theorie, ne? Nur wenn man da drin steckt und du erlebst ja vielleicht nicht so krass wie Daniel, aber so, ich fühle mich so schlapp, so kraftlos, so hoffnungslos, so depressiv oder was weiß ich, ja? Das kann auch dahinter stecken. Und wichtig ist, Gott möchte, dass wir verstehen, Zusammenhänge verstehen. Und es dauert manchmal. Aber wenn wir ein bisschen dahinter schauen können, doch, ich bin ein wertgeschätzter Mensch, wertvoll. Bin ich hier, Ja, der letzte Heuler, weil ja so viel schief geht, so viele Probleme sind. Und irgendwie geht da manchmal nichts voran. Und dann kommt immer wieder was Neues drauf. Aber aus der Perspektive Gottes, aus seiner Wahrheit, ist es oft anders. Und wenn Gott so zu mir redet, dann kommt neue Kraft. Das wünsche ich uns, dass Gott immer wieder neue Kraft in unser Herz hineingibt. Und dass wir vielleicht, wenn wir wieder zusammen sind, mal weiterlesen. Wie geht denn dieser Kampf weiter? Und wie löst sich das am Ende auch auf? Was soll er eigentlich lehren? Was ist die wichtige Botschaft, die es gilt zu verstehen, um mit diesen Schwierigkeiten in ferner Zeit umgehen zu können und da nicht, ja, verrückt gemacht zu werden? Amen.